Der Staat hat jahrelang seine eigenen Bürgerinnen und Bürger ausspioniert. Bei jeder siebten ist eine sogenannte Fische angelegt worden.
Die Swiss Air hat Schulden in Betrag von 7,8 Milliarden Franken.
Gewählt ist mit 125 Stimmen.
Élu avec 125 voix.
Liebe Freunde der gepflegten Geschichtskunde, in der heutigen Folge der Zeitgenossenschaft probieren wir ein etwas anderes Format aus und begeben uns in die unmittelbare Zeitgeschichte der letzten paar Jahre und auch ins aktuelle Geschehen. Das tun wir zusammen mit einem langjährigen Unterstützer und Freund der ersten Stunde der Zeitgenossenschaft, Professor Dr. Tobias Straumann. Zusammen widmen wir uns der wirtschaftlichen Entwicklung in der Schweiz in den letzten Jahren und Jahrzehnten, nehmen dafür aber die aktuellen Entwicklungen im Herbst 2024 als Anlass. Davon ausgehend versuchen wir, einige der wichtigsten Akteure und Mechanismen für die Schweizer Konjunktur darzustellen und historisch einzuordnen. Tobias ist ordentlicher Professor für Geschichte der Neuzeit und Wirtschaftsgeschichte an der Universität Zürich und gilt als einer der renommiertesten Experten für die Wirtschaftsgeschichte der Schweiz. Er publiziert regelmäßig zu den hier besprochenen Themen und seine Beiträge erscheinen oft in den großen Zeitungen der Schweiz. Ich hinterlasse euch in den Shownotes einen Link zu seiner Person und seinem Werk. Wer sich gerne noch etwas für dieses nicht immer einfach greifbare Thema rüsten möchte, dem empfehle ich die Folgen 2 und 4 dieses Podcasts, wo wir gemeinsam mit Tobias die Schweizer Wirtschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert bereits erforscht und damit sozusagen das Fundament für diese Folge gebaut haben. Zuletzt noch etwas Werbung in eigener Sache. Die Zeitgenossenschaft erreicht mittlerweile immer mehr Zuhörer und Zuhörerinnen. Und das freut uns natürlich enorm. Wenn ihr Freude an diesem Format habt, könnt ihr uns mit Mund-zu-Mund-Werbung bei euren Freunden und Bekannten oder einer Bewertung auf Spotify einen großen Gefallen machen. Und damit tauchen wir ohne weitere Umschweife ein in die Wirtschaftsmechanismen unserer schönen Schweiz. Beginnen wir bei einer der wichtigsten Institutionen der Schweizer Wirtschaft, der Nationalbank. Kannst du uns kurz erklären, was Ihre Aufgabe ist und welche Instrumente ihr dafür zur Verfügung stehen?
Ja, also die Nationalbank ist tatsächlich unglaublich wichtig, weil der Zinsmechanismus überall wirksam ist, bis ins Sparheft, wenn man Mieter ist, wenn man einen Kredit aufnimmt. Auch die Staatsverschuldung hängt davon ab. Also eigentlich alles. Es ist eigentlich die wichtigste Institution der Schweizer Wirtschaft. Ja, die Aufgabe ist eigentlich relativ simpel. Sie sollte dafür sorgen, dass die Preise stabil sind. Das sagt man so 2% pro Jahr Veränderung der Inflationsrate. Das darf ruhig alles ein bisschen teurer werden, aber nicht zu schnell. Und das Zweite ist, sie soll dafür sorgen, dass die Konjunktur nicht allzu heftig ausschlägt in beide Richtungen, aber vor allem natürlich, dass die Arbeitslosigkeit nicht so groß wird in einer Krise. Da hat sie auch gewisse Mittel, um das zu verhindern. Das wichtigste Instrument im Moment ist eigentlich der Wechselkurs. Über den Wechselkurs steuert man im Moment fast alles, weniger über die Zinsen. Zinsen sind eigentlich je länger je mehr nur noch ein Mittel, um die Aufwertung des Schweizer Frankens in gewissen Grenzen zu halten. Also es funktioniert nicht ganz so wie im Lehrbuch, das wir so normalerweise haben, dass über den Zins die Konjunktur und die Preise gesteuert werden. Bei uns läuft es meistens, wie gesagt, über den Wechselkurs.
Jetzt hast du einige Themen bereits angeschnitten, die wir heute sicher noch etwas tiefer anschauen werden. Zuerst hast du auch gesagt, eben dieser Zinsmechanismus. Diese Aufnahme findet im Herbst 2024 statt. Im Moment sind die Nationalbanken, nicht nur die schweizerische, aber alle, dabei, ihre Leitzinsen zu senken. Was wollen sie damit bezwecken?
Das ist eben unterschiedlich. In der Schweiz ist es vor allem deswegen, weil es die anderen machen. Und wenn es die anderen tun, also insbesondere natürlich die amerikanische Zentralbank, das FED und die EZB, wenn die Zinsen senken, dann muss die Schweiz eigentlich automatisch auch die Zinsen senken, weil sonst wieder sehr viel Kapital in die Schweiz fließt und das führt dann wieder tendenziell natürlich zu einer starken Aufwertung des Schweizer Frankens. Und das ist genau, was ich eben vorher sagen wollte. Der Zins ist eigentlich mehr zur Steuerung des Wechselkurses da. Der Franken wird immer ein bisschen stärker, aber darf eben nicht so schnell stark werden. Beim FED und bei der EZB geht es um etwas anderes. Die haben Angst vor Rezession. Die Inflation ist da eigentlich ja, unter Kontrolle, mehr oder weniger. Und deswegen kann man runter mit den Zinsen. Und dort ist eigentlich diese, was wir im Lehrbuch eben mitbekommen, dass der Zinsmechanismus ist die Steuerung der Konjunktur und die Gewährleistung der Preisstabilität. Dort stimmt das in dem Sinne noch. Bei uns aber eben nur noch in abgeleiteter Form.
Das heißt, die Schweizerische Nationalbank hat eine hohe Abhängigkeit vom internationalen Marktumfeld.
Genau, und zwar einerseits von den privaten Finanzmärkten, die eben natürlich dorthin gehen, wo die Rendite höher ist oder wo eine Währung halt wirklich stärker wird, aber auch von den anderen Zentralbanken. Also es sind nicht nur private Akteure, sondern auch staatliche Akteure, die das sehr stark bestimmen, was die SNB für einen Spielraum hat.
Spielen wir den Mechanismus aber vielleicht für die ZuhörerInnen auch trotzdem noch kurz durch. Also sie senken die Zinsen, damit ist es eigentlich einfacher, Geld auszuleihen. Und was soll das jetzt in der Wirtschaft auslösen?
Also es soll dazu führen, dass die Investitionen nicht völlig einbrechen. Der Konjunkturzyklus ist ja eigentlich überall getrieben von den Investitionen. Die sind zyklisch, weil wir nie, also die Unternehmen wissen nicht im Voraus, wie sich die Lage entwickeln wird. Sie müssen da gewisse Annahmen treffen. Wenn die Konjunktur anzieht, dann nehmen diese Investitionen in der Regel zu. Man denkt, es läuft gut, die Leute konsumieren wieder oder die anderen Firmen investieren auch. Und wenn man das Gefühl hat, ja, jetzt wird es ein bisschen kritisch, dann fahren sie die Investitionen zurück. Um das Zurückfahren in Investitionen nicht noch zu beschleunigen, kann man natürlich durch eine Zinssenkung mindestens mithelfen, dass diese Ausschläge gegen unten dann nicht so groß werden.
Ja, weil das Geld günstiger wird, die Unternehmen können sich damit mehr Kapital beschaffen und sind dann eher gewillt, noch Investitionen zu tätigen, damit genau. Eben auch wieder Arbeitsplätze zu schaffen.
Genau, der zweite Kanal in den meisten Ländern ist natürlich dann der ganze Immobiliensektor. Dort ist natürlich genau dasselbe, wenn die Leute sich wieder günstiger refinanzieren können, sei es, weil sie eine Wohnung gekauft haben oder ein Haus gekauft, sonst eine Liegenschaft oder auch als Mieter, profitieren sie dann auch von den tieferen Zinsen, das stärkt die Kaufkraft. Das ist wichtig. Es löst natürlich nicht alles. Wir haben trotzdem Konjunkturzyklen, aber man kann sie damit ein bisschen abdämpfen.
Schauen wir noch kurz auf das Gegenteil. Also in den letzten paar Jahren, nach Corona-Krise, nach Ukraine-Krise, haben die Nationalbanken die Zinsen erhöht. Was ist da der unterliegende Gedankengang?
Da ist genau wirklich das spiegelbildliche Szenario. Die Firmen werden sozusagen zu übermütig oder auch die Privaten, die plötzlich das Gefühl haben, ja, jetzt haben wir ja eine Wachstumsphase, das hört nicht mehr auf und ich habe eine Lohnerhöhung nach der anderen, ich kaufe mir jetzt ein Haus, dass man da ein bisschen bremst, indem man halt die Kredite verteuert. Es ist wirklich ein Bremsmanöver. Während in der Krise ist es sozusagen, man will Rückenwind in die ganze Wirtschaft reinbringen.
Jetzt vielleicht, wir sind in einem Geschichte-Podcast geblickt auf die letzten 20, 30 Jahre. Hat das in deinen Augen gut funktioniert? Auch sagen wir Finanzkrise 2009, 2010. Oder wie muss man das einordnen?
Ja, insgesamt hat es sicher sehr gut funktioniert. Man muss aber zurückgehen auf das Jahr 1973. Das war das Ende der fixen Wechselkurse auf der Welt. Und von da an haben die meisten Währungen umgestellt auf flexible Währungen. Und da gibt es sehr unterschiedliche Ausprägungen. Eben zum Beispiel die Amerikaner mit dem Dollar, die haben lange Zeit, heute ist es ein bisschen anders geworden, aber lange Zeit überhaupt nicht auf den Wechselkurs geschaut. Heute benutzen sie es auch, um ihre Wirtschaft zu stärken, indem sie den Dollar schwächen. Aber eben so kleine Länder wie die Schweiz, Schweden, Norwegen, Island, die haben natürlich weniger Spielraum, weil da der Wechselkurs, wenn da Schwankungen auftauchen, das schlägt viel schneller auf die gesamte Wirtschaft durch und müssen deswegen eigentlich verhindern, dass diese Schwankungen zu groß sind. Und das ändert ihre Geldpolitik ein bisschen. Und das, glaube ich, in den letzten, ich würde sagen, seit dem Ende der Finanzkrise oder sagen wir zweite Phase der Finanzkrise 2010, wo es dann in die Eurokrise überging. Seitdem ist eigentlich die Nationalbank in einer ungemütlichen Lage. Sie hat immer wieder enorme Aufwertungsschübe verarbeiten müssen. Deshalb ist unsere Bilanz da so groß. Und das ist eigentlich in dem Sinne keine ideale Politik, aber wahrscheinlich gab es keine Alternative dazu.
Jetzt hast du mir einen Steilpass für die Überleitung in das nächste Themengebiet geliefert, nämlich die Rolle des Schweizer Frankens. Wir lesen immer wieder in der Zeitung, dass der Schweizer Franken aufwertet. Was sind denn die Gründe, dass ausgerechnet unsere Währung dermaßen beliebt ist und eben so stark performt?
Also ein Grund ist klar, es ist die Stabilität, die politische Stabilität, finanzpolitisch ist die Schweiz in den letzten 100 Jahren überdurchschnittlich stabil gewesen, hat auch schwierige Phasen gegeben, aber es war immer noch stabiler als in den meisten umliegenden Ländern. Und diese Fluchtwährungsgeschichte ist übrigens wirklich 100 Jahre alt. Also der eine Grund ist die tatsächliche Stabilität und das zweite ist eben diese historische Fundierung des Ganzen. Wenn natürlich über die Jahre immer wieder deutlich wird, dass der Franken zuverlässig ist, dann hat das wie eine verstärkende Wirkung oder eine Art self-fulfilling prophecy, dann geht man auch in den Franken und dann wird er auch wieder stärker. Also es ist schon beides, es ist real ein stabiles Land, aber der Franken ist so wie Gold eine Art Alternative geworden, wenn es nicht ganz klar ist, wie es weitergeht, wenn Unsicherheit herrscht. Und da hat sich wie einen Ruf verfestigt, der fast so wichtig ist wie die reale Tatsache der Stabilität.
Und sich wohl auch sehr schwer wieder loswerden lässt. Also vereinfacht kann man ja sagen, wenn eine Krise droht, glauben die internationalen Investoren, dass in der Schweiz eben Stabilität herrscht, dass diese Währung stabil bleiben wird und darum gehen sie in diese Währung. Und weil sie das tun, bleibt sie dann eben auch stabil.
Ja, das ist ein Aspekt, aber eben es ist natürlich nicht das Ganze. Es ist tatsächlich auch so, eben, dass die Nationalbank darauf achtet, mehr als vielleicht andere Nationalbanken, dass die Inflation relativ niedrig bleibt, die Rate, die Inflationsrate. Und das Zweite ist natürlich schon, und das schweizerische politische System mit dieser dezentralen Finanzpolitik, das ist sehr wichtig. Also man kann sich nicht vorstellen, dass einfach die zentrale Regierung extrem Schulden anhäuft, weil der Bund hat dann doch zu wenig Anteil an den Gesamtschulden. Also die sind nicht, der Anteil ist etwa so wie bei den Kantonen, also gemessen am BIP. Das heißt, nur wenn jetzt alle Körperschaften und alle Ebenen voll Schulden machen, dann wäre die Schweiz finanzpolitisch gefährdet. Aber das ist so unwahrscheinlich, dass es eben wirklich auch von der Seite her viel Stabilität, also real existiert.
Ja, für mich, wenn ich in die Ferien gehe, ist das super schön, oder? Der Schweizer Franken ist immer sehr stark, die anderen Währungen daher günstig und daher auch die Güter, die ich dort konsumiere. Es hat ja aber dann auch negative Auswirkungen auf die Industrie direkt. Kannst du vielleicht dazu auch noch etwas sagen und es vielleicht auch noch historisch etwas einordnen, was eben diese kontinuierliche Aufwertung des Schweizer Frankens für Herausforderungen mit sich bringt?
Ich würde sagen, die positiven Effekte überwiegen, wenn die Aufwertung kontinuierlich ist, dann zwingt das die Firmen, die im Export sind oder in Konkurrenz sind zu den Importen. Das muss man auch immer wieder erwähnen. Es ist nicht nur die Exportwirtschaft, sondern gerade mit der zunehmenden Globalisierung sind eben auch die Firmen, die mit Importprodukten oder auch Dienstleistungen konkurrieren müssen, sind natürlich sehr stark wechselkursabhängig. Also wenn das nicht allzu ruppig ist und ruckartig aufgewertet wird, das zwingt die Firmen permanent zu innovieren, Kosten dort zu senken, wo es nicht nötig ist, neue Gelegenheiten zu suchen. Also das, glaube ich, ist extrem positiv. Und man sieht es an der deutschen Industrie, seit sie den Euro eingeführt hat, ist nicht mehr dieses Fitnessprogramm vorhanden. Und ich glaube, das schmälert dann die Wettbewerbsfähigkeit der Firmen. Es ist sehr anstrengend, aber ich glaube, wenn es eben nicht zu ruckartig aufwertet, dann ist das wirklich sehr positiv. Es kann natürlich eben in Krisenphasen manchmal diese ganz schnellen Aufwertungen geben und das sollte man ja eigentlich verhindern, weil dann auch Firmen plötzlich keine Liquidität mehr haben oder einfach den Schnauf verlieren, um eine gewisse kritische Phase zu überleben. Und das ist eigentlich zu vermeiden. Und das hat eigentlich die Nationalbank jetzt immer probiert, ist ihr nicht immer ganz gelungen. Aber über diese Bilanzausweitung, das ist der Preis für eine relativ kontinuierliche Aufwertung. Das, ja, man hat immer Nachteile bei jeder Strategie.
Das ist natürlich so. Und ich kann mich noch gut erinnern, in den 2010er Jahren gab es ja diese magische Grenze von 1 Schweizer Franken gleich 1,20 Euro. Die wurde ja jahrelang auch hartnäckig verteidigt. Man hat quasi vorhergesehen, dass die Schweizer Wirtschaft zusammenbricht, wenn diese Regel aufgehoben wird. Dann musste man es tun. Und nichtsdestotrotz ist auch seither die Schweizer Wirtschaft auch im Export weiterhin erfolgreich, oder?
Das ist richtig, insgesamt schon. Allerdings muss man noch anfügen, dass es schon einen Strukturwandel hingibt, natürlich zu den Exportfirmen mit hohen Margen. Das kann man sagen, das wollen wir auch, das ist gut. Aber die Gefahr besteht ein bisschen, dass wir dann eine zu starke Abhängigkeit von der Pharmaindustrie haben, die doch jetzt schon 50% fast der Exporte ausmacht. Und das ist dann gefährlich, wenn am Schluss eigentlich nur 2 Firmen so für die Hälfte der Exporte zuständig sind. Und wenn es denen mal nicht mehr so gut geht, dass dann eigentlich quasi die ganze Exportwirtschaft Probleme hat. Und es ist schon auch schwierig, wenn nur noch, also wenn quasi Firmen mit etwas weniger Marge sofort weg sind vom Fenster. Und das führt wirklich zu einer Verarmung auch der Diversität der Industrie. Also man muss da schon vorsichtig sein und nicht nur immer auf die aggregierte Handelsbilanz schauen. Die sieht immer top aus, aber die ist, wie gesagt, sehr stark gestützt von der Pharmaindustrie. Und auch die rechnen ganz anders ab beim Güterhandel als eine normale, sag mal, Uhrenindustrie, wo man ganz klar noch traditionell Exporte, Importe messen kann. Bei der Pharmaindustrie ist es viel schwieriger, weil es da noch um Patente und Lizenzen geht. Und dann ist das Gesamtbild nicht ganz repräsentativ für wichtige Branchen der Schweiz, die zum Teil dann doch sehr stark leiden.
Ja, und mal davon abgesehen, bekommen solche Akteure ja dann auch ein überproportionales Verhandlungsmandat gegenüber der Politik, wenn sie dermaßen wichtig werden im System.
Genau, das haben wir auch beim Finanzsektor gesehen, ja. Vor der Finanzkrise. Das war eigentlich, oder Bankensektor muss man sagen, das war eigentlich eine ungesunde Entwicklung. Absolut einverstanden.
Wir sind beim nächsten Thema angelangt. Du hast es auch bereits angesprochen, diese Inflation. Darüber hat man in den letzten paar Jahren sehr viel gelesen. Kannst du vielleicht mal kurz einordnen, wie eben Inflation im Lehrbuch funktionieren sollte und warum es eben jetzt im Zuge der Corona- und der Ukraine-Krise zu einer unerwartet hohen Inflation gekommen ist in der Schweiz?
Ich glaube, das ist wichtig, dass man zuerst diese zwei Typen von Inflation unterscheidet. Es gibt die angebotsausgelöste Inflation, das nannte man früher noch Teuerung, um das wirklich klar abzugrenzen von der Nachfrage verursachten Inflation, wo es im Wesentlichen darum geht, dass die Nationalbank oder die Zentralbank des entsprechenden Landes viel zu expansive Geldpolitik betrieben hat. Vielleicht noch in Verbindung mit einer zu expansiven Finanzpolitik. Also der erste Typ ist eben, der Ölpreis explodiert wegen geopolitischen Unwägbarkeiten oder Konflikten oder der Gaspreis, wie wir es gehabt haben 2022. Und das zweite ist wirklich, die Wirtschaftspolitik ist nicht gut. Und ich glaube jetzt, was ist passiert nach Corona, ist eine Mischung. Also der Angebotsschock war sicher da, weil es doch länger dauerte, bis sich diese Lieferketten nach dem sozusagen definitiven Ende der Corona-Krise wieder eingespielt haben. Es sind natürlich viele Investitionen vernachlässigt worden während der Corona-Krise, weil man nicht wusste, wie lange es dauert und wie die Nachfrage sich nach dem Ende der Pandemie entwickeln würde. Also da gab es natürlich Engpässe. Dann hat China viel länger gebraucht, um wirklich zu öffnen. Das hat sicher auch eine Rolle gespielt. Aber auf der anderen Seite muss man schon auch sehen, das habe ich persönlich auch unterschätzt, vor allem in den Vereinigten Staaten ist eine extreme nachfrageinduzierte Inflation entstanden, weil man enorm viel Geld gedruckt hat, um den Leuten einfach über die Runden zu helfen. Und man hat völlig übertrieben und ich sage bewusst gedruckt. Das war zwar finanzpolitisch, also es waren Schecks, die die Regierung verteilt hat, aber für die Finanzierung war eben wirklich durch Gelddruck. Und wenn das direkt zusammenkommt, dann hat das unmittelbar Wirkung auf die Geldmenge, die wirklich real in der realen Wirtschaft zirkuliert und nicht nur einfach eine Buchungsgröße ist. Und das hat in den USA ganz stark die Inflation angetrieben. Und das hat natürlich auch weltweit zu einem inflationären Schub geführt. In der Schweiz war das weniger ausgeprägt, aber hat sicher auch eine Nachfragekomponente. Aber das wissen wir nicht so genau. Es ist also dieses Zusammenspiel. Und die Inflation ist sicher auch jetzt stark reduziert worden, weil auch beim Angebot sich vieles wieder eingerenkt hat. Auch der Energieschock ist mehr oder weniger verdaut. Auf der anderen Seite laufen die Programme aus und die USA haben zwar immer noch hohe Staatsdefizite jährlich, aber es ist nicht mehr dasselbe wie vorher, wo man wirklich zweimal riesige Pakete geschnürt hat, um wirklich die Kaufkraft direkt durch geldpolitische, also finanz- und geldpolitische Maßnahmen zu unterstützen.
Genau, dann einfach vielleicht noch ein bisschen auch vereinfacht. Das heißt, es gibt in deinen Augen zwei Faktoren. Eines, die Güter sind in der Herstellung teurer geworden, weil die Rohstoffe teurer geworden sind oder die Lieferketten. Oder genau. Knapper, genau, die Lieferketten haben nicht funktioniert. Das andere ist, man hat mehr Geld in das System gepumpt. Dadurch ist jeder einzelne Dollar oder jeder einzelne Franken halt weniger wert.
Genau.
Dann vielleicht noch diese 2%, 0-2%, sagt man, ist die ideale Inflation. Du hast in einem Interview mal gesagt, es ist eigentlich gar nicht so klar, warum dieser Wert entstanden ist. Aber nichtsdestotrotz fahren wir historisch eigentlich relativ gut damit.
Genau, also das ist wirklich lustig. Das war, glaube ich, was man wusste, es muss irgendwie zwischen 1-3% sein, nicht 5, nicht 7, aber auch nicht 0,5, irgendwie so etwas. Und dann ist einmal, glaube ich, in der Zeit, wo man eben neue geldpolitische Konzepte und diese 2%-Punkte quasi zur Regel gemacht hat, ist mehr oder weniger aus einer Pressekonferenz herausgewachsen, wo ein, glaube ich, neuseeländischer Minister gefragt wurde, ja, was heißt jetzt Preisstabilität? Und er hat einfach gesagt, ja, ungefähr 2%. Und natürlich, es war nicht völlig aus dem Nichts, aber es war auch nicht das Ergebnis einer ganz langen wissenschaftlichen Diskussion. Es ist wirklich nicht so klar, wo die ideale Zahl ist. Es gibt zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass man die Inflation tendenziell überschätzt. Man hat immer das Gefühl, sie eben sei jetzt dieses Jahr 3% gewesen. Wenn man es dann nachher nachrechnet, war es dann doch vielleicht nur 2%, weil es unglaublich schwierig ist, diesen Warenkorb, die Verteilung des Warenkorbs, muss man auch immer genau definieren, so viel fürs Essen, so viel für Miete und so.
Vielleicht ganz kurz, der Warenkorb ist eigentlich die Größe, wo man das errechnet dran, oder?
Ja, genau, das ist, und zwar im Durchschnitt, für die ganze Bevölkerung, immer einen Durchschnitt, muss man sich vorstellen, also für die unteren und oberen Einkommen, wirklich die ganze Volkswirtschaft, das ist das eine. Und das zweite, was so schwierig ist, wenn ich zum Beispiel ein Auto von heute vergleiche mit einem alten Auto, das neue Auto ist nicht einfach ein neues Auto, es kann auch viel mehr. Oder auch ein Computer oder ein Telefon, das kann man gar nicht vergleichen. Das heißt, diese Zusatzleistung, das einzuberechnen, das ist sehr schwierig. Das heißt, es führt eben, tendenziell ist man zu hoch. Das heißt, deswegen muss man eine Inflationsrate haben, die etwas über Null ist. Man will ja nicht ins Negative. Und der zweite Grund ist, wenn die Zentralbank, und davon haben wir am Anfang gesprochen, die Investition in einer Krise wieder ankurbeln möchte oder die Häuserkauf oder einfach Kredite, generell auch für die Privaten, dann ist es gut, wenn die Zinsen real wirklich negativ werden. Also wenn ich, muss das ja zusammenrechnen, also der offizielle Zins ist dann null zum Beispiel, oder die Zentralbank ist auf null runter mit ihrem Leitzins. Aber wenn die Inflation 2% ist, dann ist der reale Zins -2. Das heißt, wenn ich einen Kredit aufnehme, werde ich sogar belohnt. Und da, also man will einfach maximale Wirkung haben, wenn man die Zinsen senkt. Und das ist der zweite Grund, warum eben, es muss etwas über Null sein. Aber wenn es mal 1 oder ich weiß nicht 2,7 ist, das ist nicht so schlimm.
Und wenn es eben unter Null fällt, dann nennt man das Deflation. Das führen wir heute hier nicht aus, darauf verweise ich auf eine Episode, die wir bereits zusammen aufgenommen haben. Da gibt es nämlich Beispiele aus den 1930er Jahren, wie desaströs das dann funktioniert. Das kann man gerne dort nachhören.
Darf ich aber trotzdem kurz sagen, es gibt diese schlimme Deflation, wo wirklich das Vertrauen vollkommen einbricht, die Leute nicht mehr konsumieren und investieren. Das ist 30er Jahre. Aber wenn die Preise mal 1% runtergehen, und das hatten wir ja in der Schweiz seit der Finanzkrise immer wieder, dass mal ein Jahr sogar negative Inflation war, in dem Sinne Deflation, das ist nicht schlimm. Also man muss da unterscheiden, also man muss sich auf Panik ausbrechen, wenn es mal ein bisschen unter Null ist, aber als Regel sollte es über Null sein.
Und jetzt kommt aus meiner Sicht ein weiter spannender Aspekt dazu, nämlich Inflation hat ja auch eine psychologische Komponente, nämlich wie die Menschen Inflation erleben. Und das hat meistens nichts mit dem eigentlichen Wert zu tun, sondern gerade jetzt liest man ja auch in den Medien sehr oft, oder? Es wird alles teurer. Man hat auch das Gefühl, es wird beispiellos teurer. Früher war alles besser, ist das der klassische, die Wahrnehmung, die man im Hier und Jetzt hat, oder? Das Das stimmt ja eigentlich nicht, eben wenn man auf die Schweizer Inflationsraten der letzten 20, 30 Jahre auch schaut. Aber nichtsdestotrotz hat das in sich selber dann auch wieder eine Wirkung auf das Konsumverhalten und damit die Konjunktur.
Im schlimmsten Fall hat es tatsächlich eine Auswirkung. Ich glaube, wir sind nicht so weit, dass es jetzt schon spürbar ist. Denn das wäre ja ein bisschen ähnlich wie in der Deflation, dass dann die Leute so verunsichert sind, dass sie ihr Konsumverhalten ändern. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit. Aber der Eindruck stimmt natürlich schon. Es ist vor allem so, dass das ist mit vielen wirtschaftlichen Veränderungen, dass es sehr lange dauert, bis die Leute realisieren, dass wir in einer neuen Lage sind. Das gilt sowohl für Rezessionen wie für den Aufschwung danach. Die Leute haben dann oft das Gefühl, es sei immer noch Arbeitslosigkeit. Und wenn man die Zahlen anschaut, dann ist es gar nicht so schlimm. Eben wie bei der Inflation stimmt das. Es gab tatsächlich diese überdurchschnittliche Inflation bei bestimmten Konsumgütern, vor allem auch zum Beispiel, glaube ich, Eier oder Butter. Plötzlich war das so teuer. Aber es hat natürlich auf die gesamte Inflationsrate nicht so viele Auswirkungen. Aber individuell haben die Leute doch das Gefühl, da läuft etwas aus dem Ruder. Und das ist übrigens auch der Hauptgrund, warum man nicht allzu hohe Inflation haben möchte. In der Regel gibt es eine Schere zwischen verschiedenen Preisentwicklungen und die Leute sind dann wirklich verunsichert und können vor allem nicht mehr planen. Und eben es führt zu einem Vertrauenseinbruch gegenüber den Behörden. Das möchte man unbedingt verhindern.
Was man auch noch sagen muss, natürlich, also es kann ja nicht nur alles teurer werden, sondern in einer idealen Welt gleichen ja die Firmen das wieder aus, indem sie auch die Löhne erhöhen, oder? Also es ist ja dann nicht so, dass die Leute eigentlich real oder prozentual mehr von ihrem Einkommen ausgeben sollen dafür, sondern die Firmen sind dann eben in der Pflicht, dass auch entsprechend, die machen ja dann auch mehr Gewinn oder Umsatz, weil sie können mehr verlangen für ihre Güter und idealerweise geben sie das dann in die Belegschaft weiter. Das muss man ja auch noch sagen.
Das ist richtig. Das Problem ist, wenn die Inflation relativ hoch ist, wie zum Beispiel während des Ersten Weltkriegs oder auch in den 70er Jahren überall, nicht nur in der Schweiz, da gibt es diese verzögerte Wirkung. Also in der Regel, wenn man dann zurückschaut, 5 Jahre danach, gleicht sich das wirklich aus und die Reallöhne sind dann insgesamt vielleicht sogar leicht gestiegen. Aber in der ersten Phase, weil man es eben unterschätzt, in der ersten Phase macht man das zu wenig und dann hat man das Gefühl, das gehe viel länger, bis es zurückgeht und dann wird das kompensiert, dann steigen die Reallöhne in der Regel zu schnell. Das ist ja auch nicht gut für eine Firma, wenn sie so plötzliche Reallohnschocks hat. Und auch deswegen ist die Inflation eigentlich nicht gut für die Volkswirtschaft.
Noch ein ganz kurzer letzter Satz zur Inflation. Muss man auch sagen, es ist nicht so, dass das einfach nur eine theoretische Angst ist von dieser Inflation. Es gibt immer wieder, auch in der heutigen Zeit, reale Fälle von Ländern, wo die Inflation wirklich außer Kontrolle gerät und dann wirtschaftlich wirklich Schaden hinterlässt.
Absolut, Venezuela, Zimbabwe, absolut. Das ist ganz schlimm, auch Argentinien hat das wiederholt erlebt. Ja, das ist katastrophal und wir kennen das auch aus der europäischen Geschichte sehr gut.
Und jetzt aber trotzdem die Überleitung. Die Inflation in der Schweiz war nach diesen Krisen, sage ich jetzt mal, anfangs 2020er Jahre eben ungewohnt hoch eigentlich, oder? War aber im Vergleich zu auch im europäischen Ausland immer noch sehr tief, oder? Man redet in Deutschland von 7 bis zeitweise 10% und auch andere Weltregionen waren viel, viel höher betroffen. Und da kommt ja immer dieser Sonderfall Schweiz-Diskussion kommt hier ins Spiel. Meistert die Schweiz Krisen besser und wenn ja, wieso?
Also bis jetzt ist es oft so gewesen, das ist richtig. Wenn ich jetzt die letzte Krise anschaue, war natürlich der große Vorteil der Wechselkurs. Der Schweizer Franken ist doch ziemlich stark aufgewertet worden, sagen wir über die letzten 5 Jahre. Und das hat natürlich geholfen, die steigenden Energiepreise beim Import wieder zu reduzieren. Das ist
wir mit unserem Franken mehr Energie einkaufen konnten im Ausland.
Das ist alles immer noch in Dollar.
Oh ja.
Nach wie vor. Und das hilft natürlich enorm. Und das Zweite, was in der Schweiz hilft, ist sicher, dass man dezentraler organisiert ist. Man ist schneller, kann näher bei den Problemen eingreifen. Bei Corona hat das leider nicht immer so gut funktioniert. Da war immer ein bisschen die Frage, wer zahlt. Und wenn der Bund sagt, er zahlt, dann übernimmt er es auch. Die Kantone haben da zum Teil ein bisschen zu schnell die Verantwortung abgegeben. Aber im Grunde genommen ist das ein Vorteil. Und was auch noch interessant ist, das ist für das Selbstbild oder auch das Fremdbild der Schweiz nicht ganz drin, dass wir natürlich viele administrierte Preise haben. Die Schweiz ist gar nicht so liberal, wenn wir die Preispolitik oder die Flexibilität der Preise anschauen. Und gerade der Energiebereich ist ja zu einem großen Teil in staatlichen Händen. Und zum Glück ist da noch viel Stromproduktion im Inland, sodass man die Preise besser kontrollieren kann. Das hat auch enorm geholfen, diesen plötzlichen Preisaufschlag zu verhindern. Man muss trotzdem irgendwo verarbeiten, aber man hat mehr Zeit dafür. Und das hilft enorm, wenn diese Inputpreise nicht sofort explodieren, wie zum Beispiel in England, wo schlicht und einfach in der kürzesten Zeit ein sozialpolitischer Notfall da war.
Und was waren dann Faktoren, warum zum Beispiel auch die Finanzkrise schlussendlich eigentlich gut überstanden werden konnte?
Bei der Finanzkrise war es natürlich nur in Anführungszeichen eine Auslandskrise. Schlimm wird es, wenn wir wieder in den 90er Jahren eine einheimische Immobilienkrise haben. Das ist sehr, sehr gefährlich. Und die Amerikaner hatten natürlich diese einheimische Immobilienkrise. Und das ist furchtbar. Ich meine, das schlägt auch voll durch auf die kleineren Banken. Es schlägt eben auch dann durch auf die Haushalte, auf die gesamte Wirtschaft. Man muss da mit längeren Stagnationsphasen rechnen. Und wir hatten eigentlich nur eine Ansteckung, hauptsächlich die UBS. Und das kann man eigentlich relativ gut eindämmen. Die CS war übrigens auch schon in einer schwierigen Situation, aber die konnte so im Windschatten der UBS-Stabilisierung kam sie auch noch durch. Also das ist eigentlich einfacher, obwohl es jetzt bei der CS-Krise, haben wir gesehen, es kann schon kritisch sein, aber vom Instrumentarium her, man kann sehr schnell eigentlich stabilisieren, wenn man es richtig macht.
Gab es denn, vielleicht auch ein bisschen weiter zurückgeblickt noch, gab es auch internationale oder nationale Krisen, wo die Schweiz unterperformt hat gegenüber dem Ausland?
In den 70er Jahren, Mitte der 70er Jahre, im Anschluss an die Ölkrise, da war die Schweiz absolut schlecht. Also man hatte einen riesen Wirtschaftseinbruch von 1975 minus 7%. Und das hatte weniger mit der Ölkrise zu tun, als mit dem Übergang von fixen Wechselkursen zu flexiblen Wechselkursen. Der Schweizer Franken ist enorm stark geworden. Man hat diesen Übergang, ja, es war schwierig, ja, nicht gut unter Kontrolle gehabt in einer ersten Phase. Man hat auch zu lange noch das Gefühl gehabt, man müsse Kreditwachstum bremsen aus der Hochkonjunktur. Hat auch da einfach zu langsam reagiert. Und das war eine absolut miserable Leistung im internationalen Vergleich. Also kein Land hat annähernd nur einen solchen Wirtschaftseinbruch erlebt. Also es ist nicht in Stein gemeißelt, dass die Schweiz einfach immer besser wegkommt.
Ich wollte jetzt gerade auch darauf hinweisen, also dann darf man aber festhalten, dass man sagt, in der Tendenz in den letzten 100 Jahren immer ein bisschen above average, also ein bisschen besser als vielleicht nicht die allerbesten, aber nie auch die oder selten die allerschlechtesten. Und da kommt jetzt auch wieder die psychologische Komponente etwas ins Spiel, oder? Ist die Frage, was passiert bei der nächsten Krise? Sind wir dann wieder bereit? Können wir das wieder verarbeiten? Wir wissen ja nicht, was es ist. Ist es eine Finanzkrise? Eine Pandemie hatte, glaube ich, niemand auf der Rechnung vor 2020. Was siehst du als entscheidende Faktoren, dass man eben solche Schocks als Gesellschaft und als Wirtschaft verarbeiten kann?
Ja, also wenn man nochmal zurückblickt auf Mitte 70er Jahre, ich glaube, so etwas wird sich nicht mehr wiederholen, weil das eben mit einem Systemwechsel verbunden war. Und wir haben ja jetzt immer noch dasselbe Währungssystem, geldpolitische System. In dem Sinne, ja, glaube ich nicht. Ja, eben die Resilienz ist auch schwer zu sagen. Das Wichtigste ist wohl, dass man nicht eine vollkommen zentralisierte Politik hat. Das heißt, man ist eher gezwungen zu lernen, weil viele Leute mitreden. Man ist näher bei den tatsächlichen Problemen. Aber das ist ein großer Vorteil. Und das andere ist, die Wirtschaft ist immer noch wirklich sehr diversifiziert, auch immer noch sehr dezentral, kann vieles abfangen. Wir haben vorher von Klumpenrisiken gesprochen, die gibt es, aber die wären, glaube ich, in einer Krise nicht. Das wäre nicht unmittelbar ein Problem. Natürlich, wenn jetzt die UBS ins Straucheln kommt, irgendwann mal in den nächsten 10, 20 Jahren, das kann man nie ausschließen. Ja, das könnte schwierig sein, aber da bin ich ehrlich gesagt zuversichtlich, dass man das schon schafft. Das heißt jetzt immer, die sei zu groß, um dann noch stabilisiert oder gerettet zu werden. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Man schaut da schon, dass man dann im Krisenfall die Mittel hat, um diese Bank dann, ja, dass die nicht die ganze Wirtschaft in den Abgrund reißt.
Eine diversifizierte Wirtschaft heißt eben aber auch, sehr gut ausgebildete Arbeitskräfte und ein sozialer Frieden zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern.
Das ist sehr wichtig. Das haben wir in der Finanzkrise, in der Eurokrise gesehen. Ich würde sagen, auch in der Corona-Krise. Deshalb, ich glaube, da hast du völlig recht, deshalb musste man auch nicht so repressiv sein, weil man eigentlich davon ausgehen konnte, dass die meisten Leute das schon einhalten. Und die Leute sind ja zum Teil fast zu eifrig gewesen, von sich aus. Das hat einen riesen Vorteil und ich kann mich gut erinnern, die Finanzkrise. Da zum Teil hatte man Aufträge und konnte aber nicht mehr Leute einstellen und dann haben die Leute freiwillig länger gearbeitet, einfach im Vertrauen, dass das nachher wieder kompensiert wird. Das hat funktioniert, das ist natürlich ein enormer Vorteil. Ja. Aber das geht eben auch nur, wenn es nicht alles Grossbetriebe sind, sondern KMU, das ist halt schon sehr gut, die sind sehr flexibel, wenn es mal Schwierigkeiten gibt.
Dann sind wir bereits beim Schluss des Gesprächs angekommen. Hast du noch ein Schlussvotum, das dir in deiner aktuellen Forschung momentan wichtig ist oder etwas, was du aktuell als wichtiger Faktor bezeichnen würdest?
Also ich glaube nicht, dass als Forscher vielleicht weniger, mehr so als Historiker kennt man ja so viele Krisen und Katastrophen. Und ich finde, im Moment ist die Stimmung absolut hysterisch, die ist überhaupt nicht angemessen. Natürlich wird es schwieriger im Moment, aber es ist nicht so, dass die Welt morgen untergeht. Und das würde ich mir doch erhoffen, dass gerade die Erwachsenen nicht die ganze Zeit Panik verbreiten. Man sieht es ja bei den Jungen, die sind natürlich, die orientieren sich an den Erwachsenen und glauben dann tatsächlich, dass es schlimmer kommt. Aber ich muss sagen, als Historiker hat man dann schon ein bisschen andere Maßstäbe, man ist ein bisschen gelassener. Und gerade wenn wir jetzt die letzten kürzere Zeit anschauen, sind viele Schocks und Krisen gewesen und man hat das eigentlich alles sehr gut überlebt, jetzt nicht nur in der Schweiz, sondern generell erstaunlich gut. Und man sollte ein bisschen mal da realistischer werden und nicht jede Veränderung, die nicht ganz nach eigenem Wunsch verläuft, sofort als riesige Bedrohung verkaufen.
Sehr gut, das nehmen wir als optimistisches Schlussvotum. Vielen Dank, dass du dir kurzfristig Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Es war sehr interessant. Vielen Dank.
Sehr gern.
Ich weiß. Die in dieser Unterhaltung dargestellten Inhalte sind nicht immer ganz leicht greifbar. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir euch den einen oder anderen Zusammenhang näher bringen oder zumindest eure Neugier dafür wecken konnten. Ein großer Dank geht auch für diese Folge an die Tongarage in Baar. Wie immer konnte ich mich für die Post-Production auch die hochprofessionelle Unterstützung von BEDA verlassen. Falls ihr Hilfe für ein Audioprojekt jedwelcher Art sucht, findet ihr unter www.tongarage.ch alle nötigen Informationen. Habt ihr Lust auf mehr Zeitgenossenschaft? Ihr findet uns bei Spotify, auf unserer Homepage, auf LinkedIn, auf Instagram oder überall, wo man Podcasts hören kann. Jede Bewertung oder Weiterempfehlung hilft uns sehr. Ciao und bis zum nächsten Mal. Der Fabian.